Ja, herzlich willkommen an alle Charismatiker. Und da schließe ich keinen aus, denn das sind wir alle. Das ist das Besondere an Pfingsten, dass der Heilige Geist seine Kinder erfüllt, seine Jünger erfüllt. Und deswegen sind wir Charismatiker, wie man das so sagt. Wir haben mit diesem Wort etwa mehr Probleme, weil man da nicht an den Geist, sondern an bestimmte Gruppierungen denkt und an das, was wir vielleicht nicht so machen wie andere. Aber das, wenn wir eben genau hinschaut und hinhört, ist das, was eigentlich Pfingsten uns schenkt. Wir werden vom Geist Gottes erfüllt. Die, die an Jesus glauben, so wird es in der Geschichte an Pfingsten beschrieben, wie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Das ist das, was das Besondere ist. Und das ist ein Wechsel dessen, was bisher alles war, das, was die Jünger auch erlebt haben. Ein Systemwechsel, so habe ich es mal gesagt. Das Denken in ihrem Kopf wird plötzlich umgestellt. Charismatiker, das ist der Begriff, den wir weniger auf das Geschehen an Pfingsten beschreiben, sondern eben auf eine bestimmte Gruppierung, die viel Wert darauf legt und die wir in dieser bunten Christenheit so erleben. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil das ist höchst problematisch, wenn man das, was der Geist Gottes bedeutet und auch was er tut, wenn man das auf bestimmte Gruppen festlegt, das machen die, wir machen was anderes. Denn das ist ein großes Versäumnis. Es ist höchst problematisch, wenn das Wirken Gottes, das Wirken des Geistes auf bestimmte Auswirkungen fixiert ist, auf bestimmte besondere Dinge vielleicht. Die Worte Jesu sind ganz klar, wer an mich glaubt, der empfängt den Heiligen Geist. Und wir wollen diese Wahrheit festhalten und uns nicht von dem distanzieren, weil uns fremde Erfahrungen vielleicht mühsam sind. Sondern wir wollen Gottes Wirken und seinen Geist niemals begrenzen, sondern immer wieder bitten, wie wir es gesungen haben, komm Geist Gottes, komm Gott, komm Jesus, Vater, wir brauchen dich. Denn der Heilige Geist ist keine Sonderausstattung. So wie man vielleicht sagt, ich habe hier das Grundmodell von einem Auto und für irgendwelche Spezialisten gibt es noch den breiten Auspuff und die 500 PS starke Maschine. Aber wir haben halt so das einfache Modell. Nein, der Heilige Geist ist keine Sonderausstattung für besondere Christen. Er ist der Geist Gottes, der uns alle miteinander verbindet. Ein Geist, ein Herr, eine Taufe. Und der Heilige Geist steht nicht in Konkurrenz zu Jesus, ganz im Gegenteil. Oder zum Schöpfer, zum Vater. Er ist der, der in allem mit dem Vater und mit Jesus verbunden ist. Er ist in allem der Gleiche. Der Heilige Geist ist nicht für besondere Momente in unserem Leben gedacht. Wenn es mal nicht richtig klappt und wir uns ein wenig Kraft mehr wünschen, Abteilung Heiliger Geist. Dann ist es die Gnade der Gegenwart Gottes für jeden Moment. Wenn wir hier zusammensitzen im Gottesdienst und wenn ihr morgen alleine seid oder in eurem Umfeld lebt und arbeitet, die Gnade Gottes ist der Heilige Geist, der uns jeden Tag begleitet. Der Heilige Geist ist nicht die Kraftquelle Gottes für uns, wenn wir ja nicht mehr weiter wissen, wenn uns eben vielleicht manches Stück an Kraft fehlt, sondern er ist die Quelle, ohne die all das, was wir an Kraft haben, gar nicht funktioniert. Er ist die Quelle an Vollmacht, ohne die all das, was wir können und wissen und gelernt haben, nicht wirksam ist. Und darum ist es so entscheidend, immer wieder zu bitten, komm mal, der Geist, jeden Tag. Wir haben ihn, er ist da, aber wir sind oft nicht da. Und wir brauchen diese Konzentration, diese Ausrichtung auf ihn. Wir wollen ein wenig schauen, was Jesus darüber gesagt hat, mit einem Abschnitt aus Johannes 16. Verse 5 bis 15 möchte ich uns lesen und darüber wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken. Jesus spricht diese Worte am Ende seines Dienstes. Johannes hat das sehr schön zusammengefasst von Kapitel 14 bis Kapitel 17. Eine lange Abschiedsrede mit Gebeten, mit Worten an seine Jünger, die er dort gesagt hatte. Und da spricht er vor allen Dingen viel über den Heiligen Geist. Er spricht auch über die Angst, die kommen wird in der Welt. Und das können wir ja gut nachvollziehen, gerade auch in unserer Zeit. Und da sagt Jesus ab Vers 5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, der Vater. Und niemand fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich weggehe. dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Und wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten, in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er es nehmen und verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Und darum habe ich gesagt, er wird es von den Meinen nehmen und wird es euch verkündigen. Es ist gut, wenn ich gehe, sagt Jesus. Es ist gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, kommt der Heilige Geist nicht zu euch. Es ist gut, dass ich gehe. Das hört sich auf den ersten Moment etwas schwierig an. Jesus, wenn du gehst, das ist nicht gut. Wir brauchen dich jeden Tag. So haben das die Jünger erlebt. Und er sagt das eben am Ende seiner Wirkungszeit. Und es ist sein Vermächtnis und sein Geschenk an seine Jünger. Ich gehe, aber ihr bleibt noch weniger allein, als ihr jetzt seid. Denn darum ist es gut, dass ich gehe. Ihr bleibt noch weniger allein, als ihr es jetzt seid, als sie mit Jesus unterwegs waren. Die Zeiten waren angespannt, es veränderte sich so viel und das können wir gut nachvollziehen. Manchmal kommt man nicht mehr mit all dem, was so dich verändert. Und sie spüren in dem allen einen großen Widerstand, dass der Wind sich dreht. Sie spüren hohe Erwartungen. Als Jesus einmal über das Brot des Lebens spricht, nachdem er große Wunder getan hat, viele Menschen satt gemacht hat, und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr mich esst, dann werdet ihr leben. Da haben viele gesagt, nee, das ist zu krass, also Jesus, das geht nicht. Und haben gesagt, wir gehen. Und alle sind sie gegangen nach dieser Predigt. Das war hoffentlich heute Morgen nicht der Fall, dass alle rausgehen. Das ist immer peinlich, wenn keiner mehr da ist. Und man denkt, was rede ich hier? Und dann fragt Jesus am Ende, wollt ihr auch gehen? Zu seinen Jüngern. Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Jetzt gehen aber nicht die anderen, jetzt geht Jesus. Und die Jünger fragen vielleicht, wohin sollen wir denn jetzt gehen? Was wird aus uns? Und Jesus weiß das und er sagt ja auch, ihr habt Angst. Das kann ich gut verstehen. Aber seid getrost, es wird etwas noch Größeres kommen für euch. Es kommt eine noch deutlich größere Gnade, die der Heilige Geist an meiner Stelle für euch sein wird. Und das ist für uns genauso. Es ist eine noch größere Gabe von Gott, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt, als diese Nähe, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Manchmal ist man ja bisschen neidisch, weil man denkt, wenn ich damals dabei gewesen wäre, oh, das wäre so schön gewesen. Wenn man erlebt hätte, wie diese 5000 Menschen satt geworden wären oder wie Jesus auf dem Wasser geht und so, hey, das wäre super gewesen. Das wäre Glaubensstärkung. Aber heute, da, man sieht Gott nicht, man hat das nicht vor Augen und das ist so mühsam. Man hat eher das Gegenteil vor Augen. Aber Jesus sagt, genau das ist etwas, was euch nicht hilft, sondern das die Gegenwart Gottes in einer noch tieferen Weise zu euch kommt. Es ist gut, dass ich gehe, meint, dass dadurch der Sieg über die Sünde am Kreuz errungen wird. Denn Jesus geht, weil er den Tod besiegt hat und weil er diese Schuld am Kreuz getragen hat. Und es meint auch, dass der Tod eben nicht mehr das Ende ist. Dass er geht, meint eben, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Dass unsere Gebete vor den Thron Gottes kommen, dass wir mutig vor seinen Thron gehen, weil sein Blut uns freigesprochen hat. Und es meint aber eben auch, und das ist das, was ihm so wichtig ist, dass die Gegenwart Gottes ihn nicht mehr begrenzt ist durch sein Menschsein. Denn das ist natürlich logisch. Jesus konnte immer nur wie wir als Mensch an einem Ort sein. Aber jetzt ist er auf der ganzen Welt. Jetzt ist er da bei jedem Menschen. Und gleich werden wir sehen, auch sogar bei jedem Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Er sitzt hier, weiß nicht, über dir oder neben dir. Er ist über dir. Er ist sogar in dir, sagt die Bibel. Der Geist Gottes ist in unsere Herzen eingezogen. Er nimmt Wohnung in unserem Innersten, im Heiligtum. Dort, wo eigentlich ja früher wir regiert haben, regiert nun Gott durch seinen Geist. Und diese Nähe haben die Jünger bei Jesus natürlich nie so erfahren können. Und darum sagt er, es ist gut, dass ich gehe. Diese Begrenzung, dass er nicht da war, die haben sie aber immer wieder erlebt. Denn er war ja der Mittelpunkt und darum folgten ihm ja auch alle Menschen und liefen ihm hinterher. Wo Jesus war, da war das Leben. Und deswegen haben auch so viele Menschen, die ihm gar nicht vielleicht als Jünger folgten, ihm immer wieder gesucht. Aber es hatte seine Grenzen. Als sie alleine auf dem See war mit dem Schiff und der Sturm war und Jesus war nicht da, sie waren verloren. Aber dann kam Jesus auf dem Wasser und rettete sie. Oder als Martha bitterlich klagt nach dem Tod ihres Bruders, wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann würde er noch leben. Oder als die Jünger verzweifeln, als Jesus mit den zwei anderen Jüngern auf dem Berg ist und dort ein Wunder erlebt, aber sie können diesem Mann mit seinem kranken Sohn nicht helfen. Erst als Jesus wieder vom Berg runterkommt, als Jesus gefangen genommen wird und sie alle sich in Sicherheit bringen, Jesus war nicht mehr der sichere Ort, den sie so kannten. Aber dann schauen wir mal, was passiert, als dann Pfingsten passiert. Als Jesus nicht mehr da ist, als er sogar in den Himmel gefahren ist und er ist nicht mehr auf dieser Welt. Und der Geist Gottes kommt an diesem Pfingsttag und Petrus predigt wie selbstverständlich. Wie selbstverständlich. Durch seine Worte werden Tausende zum Glauben gerufen und empfangen ebenfalls diesen Heiligen Geist. Oder einige Tage später, Johannes und Petrus gehen zum Tempel und dort ist der Lahme und sie sagen, wir haben eigentlich nichts, was wir dir geben können. Aber was wir haben, das geben wir dir. Und sprechen ihm die Heilung zu, steh auf. Und er steht auf und er wird geheilt. Das hat sonst Jesus getan. Und jetzt tun sie es. Philippus, der mitten in der Wüste ist, weiß auch nicht warum, aber Jesus hat ihn dorthin geschickt, der Heilige Geist hat ihn dorthin geführt und erklärt einem Mann, der aus Jerusalem kommt und nach Hause fährt, nach Afrika, das Buch Jesaja. Und er wird dort getauft. Und er bringt diese Botschaft mit nach Afrika, nach Äthiopien. Das macht ein bisschen deutlich von dem, warum Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe und dass der Heilige Geist kommt. Damit macht er nicht deutlich, jetzt war Jesus, jetzt kommt Heiliger Geist, sondern er sagt immer wieder, wir sind eins. Da ist nichts, was uns trennt. Und der Heilige Geist nimmt das, was wir sagen, was der Vater sagt. Und das, was der Vater hat, ist meins. Und was ich ihm sage, ist, das ist alles eins. Es ist im Kopf nicht so leicht für uns zu verstehen. Gott ist größer als unser Denken. Auch die Dreieinigkeit ist ein Mysterium und bleibt eins. Aber dass er in dieser Weise uns nahe kommt, das ist das Entscheidende. Und wir sind Gesalbte. Wir sind gesalbt. So beschreibt das die Bibel, wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt. Und das ist so ein Bild für den Heiligen Geist. Es gibt verschiedene Bilder eben. Der Wind, der an Pfingsten braust. Der Wind weht, wo er will. Der Geist in seiner Wirkung ist wie ein Wind. Aber hier wird, denke ich, auch eins deutlich beim Salben, dass es der Geist mit dem Öl verglichen wird. Gottes Geist ist so wie eine Salbung mit Öl, die vollzogen wird. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr an menschliche Grenzen oder an die Vorgaben dieser Welt gebunden, sondern ich gieße meinen Geist in eure Herzen. Dort ist mein Heiligtum, meine Wohnung. Ich habe dieses Bild mit diesem Öl bei einer Predigt gesehen, das ist so ein, heute kann man ja die Predigten gut auch sehen durch YouTube, und das war auch so ein Vortrag und eine Predigt, und da hat er das Bild gebraucht und gesagt, wenn der Geist, hat das mit dem, gesagt, im Alten Testament gab es das Bild des Speiseopfers, und da wurde das Öl über die Hände ins Mehl und dann wurde der Fladen daraus gemacht. Und das ist so, wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist, und wenn du Öl über dich gießt, das ist glitschig. Und er sagt, das ist so, wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist, dann bist du nicht mehr zu greifen, das ist alles so glitschig, dann kommt der Böse und der kann dich nicht mehr greifen. Der Geist Gottes ist wie eine Kraft oder eben wie eine Macht, die das Böse auch abperlen lässt. Da kommen die Versuchungen, da kommen die Pfeile des Bösen, und sie müssen abperlen. Gesalbt, das meint, es brennt ein Feuer in mir, das unser Leben in Wahrheit und in Freiheit führt. Es ist ein Weg, der hinausgeht, frei von dem, was uns oft so hindert, ein gereinigtes Leben. Gesalbt sein, das meint, der Geist verbindet uns auf der ganzen Welt mit denen, die in Afrika sind, mit denen, die in Syrien sind oder mit denen, die in der Ukraine sind oder in Nordkorea, von denen wir gar nicht wissen, wie viele es gibt. Aber der Geist Gottes verbindet uns, und darum beten wir für sie. Gerade wir, denen es gut geht, beten für die, die viel zu leiden haben. Der Geist Gottes knüpft da ein Band, ein Netz, ein Teppich, und er geht über die ganze Welt. Gesalbt sein heißt, jeder wird erfüllt mit Gaben aus seiner Gnade. Auch da ist mir ein Bild wichtig geworden. Es gibt wunderbare Bücher, die Martin Schleske, ein Geigenbauer, geschrieben hat und diesen Geigenbau oft mit dem geistlichen Leben verglichen hat. Und er sagt, wenn er die Geige am Schluss lackiert, dann hat er das auch mit dem Heiligen Geist verglichen, also als Bild genommen. Sagt er, das ist wie dem Ganzen einen Glanz zu verleihen. Der Lack, der in das Holz, in das Akazienholz eindringt und es durchdrängt, so wie der Geist Gottes in unser Leben kommt und es durchdrängt. Wir glauben, sagt er, dass der Geist Gottes eine Privatangelegenheit sei, zwischen Gott und uns. So eine Sache der innerlichen Inbrünstigkeit. Eine Sache für charismatische Selbsterfahrungen. Dann haben wir aber das Wesentliche nicht begriffen. Das gibt es vielleicht auch. Sondern er sagt, es ist wie bei den Fasern dieses Holzes, dass die Geige, woraus die Geige gebaut wird, die dann mit einer heiligen Lackrezeptur, so sagt er das, grundiert wird. Und diese Fasern des Holzes sollen ganz durchtränkt sein von dem, was Gott hineinlegt in unser Leben, vom Geist Gottes erfüllt werden. Und er schenkt uns Gnadengaben, er schenkt uns für jeden eine Gabe, die in dieser Welt unentbehrlich ist. Christen sollen Christus ausstrahlen, aber wer kann das schon? Und durch den Geist Gottes, durch diese Grundierung, die er auf unser Leben legt, durch diesen Lack, den er über unser Leben legt, der uns durchtränkt, wird dies geschehen. Detmar Scheunemann sagt das in einem Buch auch über, wo er über den Heiligen Geist schreibt, das Geheimnis ist, dass Christus durch den Geist, den Heiligen Geist in uns wohnt und wir durch den Geist in sein Bild Stück um Stück verwandelt werden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, so sagt das Jesus auch in diesen Abschiedsworten später. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Es ist gut, dass ich gehe. Das ist das Erste. Und dann sagt er, der Heilige Geist ist der Augenöffner auch für die Welt. Also er geht gar nicht mal so zuerst auf seine Jünger ein, sondern er sagt, das ist für die Welt unentbehrlich. Wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Er ist der Augenöffner für die Welt. Er wird die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Ingeborg hat das schon gesagt, Pfingsten ist nicht so das Fest, was die meisten so am allerersten kennen. Also das zu erklären braucht einen gewissen Anlauf, und das immer zu beschreiben ist gar nicht so einfach, weil es eben um etwas geht, was man gar nicht so greifen kann. Pfingsten ist das Fest, wo man eben eher darüber spricht, dass man den Frühling genießt, so wie du es gesagt hast. Weihnachten und Ostern sind da schon etwas greifbarer und etwas besser zu erklären und auch verständlicher. Und es ist so, wie es auch am Anfang war, als dieses Pfingstgeschehen passierte, da heißt es in der Apostelgeschichte, sie entsetzten sich alle und waren ratlos, und einer sprach zum anderen, was soll das werden? So kommt es einem vor. Was machen die da eigentlich? Und andere hatten ihren Spott und sprachen, die sind voll süßen Weins. So seht ihr jetzt nicht aus. Aber es ist etwas, was schwierig zu beschreiben ist. Was passiert denn da eigentlich? Und wir ziehen auch oft den Schluss daraus, natürlich, da kann man kaum mit Menschen reden, die Gott gar nicht kennen. Vielleicht erst dann, wenn sie Jesus kennengelernt haben und wenn sie die Bibel vielleicht lesen, dann kann man auch über den Heiligen Geist reden. Und auch da kommt wieder so dieser Gedanke, das ist was für Fortgeschrittene. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich, nein, der Heilige Geist kommt auch in diese Welt, um die Augen zu öffnen. Er kommt in die Welt und er kommt für diese Welt. Er wirkt nicht nur an und unter denen und in denen, die ihn kennen, sondern er ist es auch, der der Welt unentbehrlich ist, weil er die Augen öffnet. Und darum das Wort, was wir eben in der Lobpreiszeit hatten oder als Wochenspruch, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und im Alten Testament macht das Wort schon deutlich, dass die Wirkung im Reich Gottes nicht an unseren Möglichkeiten hängt. Oder an unserer Kraft, oder an unserem Geld, oder an unserer Größe, oder an unserem Pastor. Sondern es ist der Geist, der wirkt. Durch seine Kinder, aber auch an denen, die ihn noch gar nicht kennen. Ihr ringt mit der Frage, und überall wird mit der Frage gerungen, wir haben zu wenig Geld, die Gemeinde ist zu alt, wir haben zu wenig Mitarbeiter, wir könnten so viel mehr tun, wenn... Wir haben keinen Einfluss, es passiert so wenig. Das sind so Dinge, die laut oder leise gedacht werden. Und unsere Lösung? Mehr tun, neues Projekt, neue Visionen entwickeln, mehr Veranstaltungen, mehr investieren, neue Formen proklamieren. Oder umgekehrt sagt man, ihr müsst das Alte festhalten, weil es früher gewirkt hat. Oder man sagt, man müsste moderner denken, so wie die Leute heute. Oder umgekehrt, wir müssen früher festhalten, weil da hat es funktioniert. Was aber bedeutet es, wenn der Geist in dieser Welt, wenn Gottes Geist in dieser Welt wirkt? Wir leben als Gemeinde Jesu, damit Gottes Geist sein Werk mit uns tut. Meint das, dass wir uns ruhig zurücklehnen und sagen, mach mal, wir gucken, was du machst. So, ne? Auch hier denke ich, hilft das, wenn wir auf das Pfingstgeschehen mal schauen. Was passiert denn da? Petrus reagiert auf das, was passiert. Die hatten jetzt nicht den Plan gehabt, morgen ist Pfingsten, das war ja schon das Fest, was auch die Juden gefeiert haben. Also da werden wir mal die Chance nutzen und dann gehen wir mal zum Tempel und da werden wir eine Predigt halten. Ihr werdet merken, da geht's ab. Und wir werden noch die Musik bestellen und dann werden wir noch ein paar Anspiele machen und besondere Dinge. Und dann wird etwas passieren, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Nichts von dem hatten sie geplant. Das, was sie gemacht haben, war das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wartet mal ab und seid bereit, seid wachsam. Und dann kommt dieses Pfingstgeschehen und Petrus reagiert auf das, was Gott tut. Empfängt den Geist und der Geist motiviert und wie selbstverständlich stellt er sich hin und predigt und erklärt, was hier passiert. Was aber durch seine Worte geschieht, das wirkt der Geist. Petrus war jetzt noch nicht so der ausgebildete Redner. Und wenn ich diese Predigt lese, die er da hält, dann denke ich mir, wie kann denn das so große Auswirkungen gehabt haben? Also so rein sprachlich klingt das jetzt nicht so wie das, was mich aus dem hinterm Ofen hervorruft. Aber das ist der Unterschied zu dem, was wir können und was der Geist Gottes wirkt. Ich habe mich oft, wenn ich Billy Graham mal gehört habe, ich bin ja nicht so seine Generation, aber so, er hat ja durch Jahrzehnte Millionen Menschen erreicht. Und wenn ich dann seine Predigt höre, dachte ich, komisch, das ist, also der war von seiner Art her jetzt überhaupt nicht so, dass ich denke, Mensch, wow, wie er die Menschen begeistert. Aber in seinem Leben hat Gottes Geist so viel gewirkt und durch seinen Dienst und durch sein Wirken, dass man gerade daran merkt, es geht um das, was Gottes Geist eben auch wirken kann. Es ist ein Miteinander, zu dem wir uns öffnen, dass Gottes Geist kommt und unseren Alltag und unser Leben in all dem, wo wir sind, auch benutzen darf. Und darum müssen wir uns das bewusst vor Augen halten, wo ich hingehe, da ist jetzt Gottes Geist. Und er sitzt hier bei dir. Er ist über jedem Menschen. So hat das mal auch Detmar Scheunemann, das fand ich interessant. Er sagt, Gottes Geist ist über den Menschen. Hier im Raum, so wie vielleicht diese Flamme, wenn man sich das Bild nicht vorstellt. Gottes Geist ist über den Menschen. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns das mal einfach als Bild mal vor Augen führen, wenn wir einem Menschen das Evangelium erzählen, wenn wir etwas von Gott erzählen oder was uns wichtig war, dass wir sagen, da ist jetzt nicht nur einer, der keinen Bescheid weiß, sondern da ist der Geist über ihm. Und der wird ihm die Augen öffnen über alles. Und das real vorzustellen, ist vielleicht auch eine Hilfe, ganz anders und mit größerer Erwartung auch in solche Gespräche und in solche Diskussionen oder vielleicht auch in solche Fragen hineinzugehen. Es kommt letztlich nicht auf meine Kunstfertigkeit im Dialog an, sondern auf das Licht des Geistes Gottes, der Worte der Schrift plötzlich hell aufleuchten lässt. So sagt er das. Und ich denke, es ist für uns oft einfach nochmal ganz wichtig, umzudenken und zu sagen, ich bin wichtig, Gott gebraucht mich, ich bin an meinem Platz. War für mich heute Morgen auch wichtig zu sagen, nein, jetzt gehst du dahin, das ist dein Platz, dein Geist Gottes ist da. Und ich tue das, wozu er mich berufen hat. Das ist eine Einstellung, die wir uns immer wieder mal zu eigen machen müssen, auch in einem ganz normalen Alltag. Der Geist Gottes ist der Augenöffner. Und dann sagt Jesus für die Sünde, für die Gerechtigkeit und über das Gericht. Ich fand die Worte sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das liest, aber ich fand das schwierig, auch zu verstehen. Was meint er, dass das? Der Geist Gottes öffnet die Augen über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das klingt eher so, das ist so der immer den Finger in die Wunde dreht und nochmal rumdreht und dann wieder rauszieht und deutlich macht, was alles schiefläuft und was kaputt geht und wer am Ende wirklich dazugehört und wer nicht. Was Jesus hier beschreibt, sind Dinge, die wir nicht tun können, sondern die allein Gott wirkt. Wenn er über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht spricht, dann auch in dieser Vollmacht, dass Jesus am Kreuz starb. Und dass seine Sühnetod mein Heil ist. Dass meine Sünde durch ihn weggetragen ist. Gott öffnet die Augen über die grundlegende Sünde, dass sie nicht an mich glauben, so sagt Jesus hier. Es geht nicht darum, das ist nicht unsere Aufgabe, so als Gottes Polizei durch die Welt zu laufen. Das ist furchtbar. Man sagt, das ist falsch und das ist falsch und das läuft schief und da geht es den Berg runter. Das wissen die Leute selber. Sondern der Geist Gottes offenbart die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, sagt er. Das ist das Grundproblem. Und deswegen ist unsere Aufgabe, Jesus zu bringen und zu sagen, er ist für all das, was bei mir schiefläuft, ist er am Kreuz gestorben und er ist der, der mich herausgerufen hat aus dieser Gefangenschaft, freigemacht hat aus der Sünde, hineingerufen hat in ein neues Leben und dort ist der Geist Gottes, der mich leitet und mich in einer ganz neuen Weise im Leben auch lebendig sein lässt. Er öffnet die Augen eben nicht nur über die Sünde, sondern auch über die Gerechtigkeit. Und die ist eben nicht darin, dass ich mich jetzt anstrenge und dass ich nochmal was besser werde, sondern dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Christus ist meine Gerechtigkeit. Der Vater hat das Werk am Kreuz durch die Auferstehung bestätigt. Und Sünde und Tod, die mächtigen Feinde sind besiegt. Christus ist nun deine Gerechtigkeit. Und das alleine ist das, was uns frei macht. Und der Geist öffnet die Augen über das Gericht. Der Teufel und seine finsteren Mächte sind besiegt. Er hat immer noch Rückzugsgefechte, wie man das so schön sagt, aber er ist grundlegend besiegt und er wird nicht über die Gemeinde oder irgendjemand triumphieren. Es ist offenbar, dass die Werke der Finsternis am Kreuz überwunden sind. In allem wird der Geist immer auf Christus hinweisen, immer aufs Kreuz, immer auf den Vater, der uns das alles geschenkt hat. Und es ist wichtig, nicht wir überführen, sondern der Heilige Geist. Nicht wir überführen, sondern der Heilige Geist. Und es ist immer abstoßend, wenn wir das machen. Und es ist immer heilsam, wenn der Geist Gottes das macht. Und da kann man den Unterschied merken, wenn der Geist wirkt oder wenn wir irgendwas wirken wollen. Wie abstoßend sind die Versuche, wenn die Kirche versucht, die Aufgabe vom Heiligen Geist zu übernehmen. Denn der Heilige Geist ist nicht nur Augenöffner für die Sünde, sondern eben auch für Gerechtigkeit in Christus und den Sieg am Kreuz. Er öffnet die Augen für den Erlöser, für Jesus. Das ist das Evangelium am Pfingsten. Der Heilige Geist bringt dieses Werk des Heilands in diese Welt. Und ein drittes noch, er wirkt auch in unserer Gemeinde, er wirkt auch in der Kirche, in dieser weltweiten Gemeinschaft. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Nach dem Wirken in dieser Welt beschreibt Jesus jetzt das Wirken in der Gemeinde, unter den Kindern. Er wird in aller Wahrheit leiten. Was Geist Gottes sagt, ist wahr. Gott lügt nicht. Gottes Geist ist kein Lügner. Wie Jesus redet, so redet auch der Geist. Und was Jesus dem Geist sagt, das gibt er uns weiter. Was er hört, das wird er sagen. So hat Jesus auch gelebt. So hat er auch diesen Dienst hier in dieser Welt getan. Er hat in allem den Vater verherrlicht und der Geist verherrlicht Jesus. Was mein ist, ist dein. So sagt Jesus das auch hier in Bezug auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Vieles erinnert an das, was dann Johannes 17 auch nochmal gesprochen wird, wo sagt Jesus, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins und ich möchte, dass auch sie eins sind, so wie wir eins sind. Und Jesus beschreibt den Heiligen Geist so als Gegenüber, das die Jünger mit den Worten Gottes beschenkt. Das sind Worte der Wahrheit, das sind Worte, die prophetisch wirken, das sind Worte, die heilen, das sind Worte, die aus einer ewigen Welt in unsere Zeit hinein gesprochen würden. Und darum nicht vergehen. Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wir glauben das oft nicht. Wir sagen ja nicht, dass er bewusst lügt, aber manchmal denken wir, oh, er enthält uns was vor. Oder er sagt nicht alles. Oder es stimmt nicht mehr. Gott lügt nicht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat dies seinen Jüngern gezeigt und so wirkt auch der Geist der Wahrheit. Er zeigt uns die Wahrheit über die Welt und über Gott und über uns. Die Welt, die Gott so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gibt, damit alle leben können. Die Wahrheit über das Wesen Gottes, der heilig und mächtig und gewaltig ist und gleichzeitig dich liebt wie niemand sonst, barmherzig und gnädig ist und deine Güte ist jeden Morgen neu. Die Wahrheit über Gott, der unsere Lügen in unserem Leben entlarvt und sagt, ich mache dich frei hin zur Liebe. Du bist wertvoll, du bist gewollt, du bist nicht alleine, du hast eine Zukunft, du bist wichtig. Das alles sind Gottes Zusagen. Und er sagt das auch hinein in die Gemeinschaft. Du bist wichtig, du bist gewollt, du bist wertvoll, du hast den Platz in dieser Stadt. Das sind Gottes Gedanken über dich. Gedanken des Heils, nicht des Unheils. Und diese Wahrheit spricht der Heilige Geist aus, der Geist der Wahrheit. Er zeigt uns die Wahrheit und er wirkt Veränderungen dadurch. Früchte des Geistes, so beschreibt das, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, so im Galaterbrief. Früchte des Geistes, Freude, Friede, Liebe, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, die aus dieser Wahrheit heraus wachsen, weil nicht mehr die Lüge regiert, weil wir frei sind auch von dem, was die Sünde mit uns anrichtet. Darum geschehen Veränderungen und dann wird er uns auch begaben und begabt er uns. Der Heilige Geist will jeden zurüsten, dass wir in diese Welt als Zeuge treten, dass wir prophetisch reden, das heißt in seinem Namen Worte hineinsprechen in das Leben von Menschen. Dass wir königlich sind im Namen Jesu, den Mächten und Versuchungen Stellung zu beziehen, zu sagen, wir glauben, dass Christus der Herr ist. Dass wir priesterlich im Gebet und in Wort und Tat für Menschen vor Gott eintreten. Prophet, König und Priester. So ist das ist Jesus für uns und so ist unser Dienst für die Welt. Was meines ist dein, sagt Jesus, sagt der Vater zum Sohn, als der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist, kommt der andere Sohn und sagt, mir hast du es nie gegönnt, dass ich ein Festfeier. Ich habe dir so lange gedient Und du hast mir nie ein Kalb geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiere. Doch, was mein ist, ist dein, sagt er. Und der Heilige Geist ist das Geschenk, wo Gott deutlich macht, hier, ich bin gut und ich gebe dir das Beste, was ich habe. Ich gebe dir meine Gegenwart. Und ich gieße hinein wie Öl in mein Leben. Ich nehme Wohnung bei dir. Du bist durchtränkt von dem, was Gottes Geist, Gottes Gegenwart ausmacht. Und darum ist es sinnvoll zu fragen, auf welche Weise willst du denn mit mir kooperieren? Auf welche Weise will der Heilige Geist denn in meinem Leben wirken? Welche Sorge soll durch mich zur Fürsorge werden? Welche Gaben will der Geist Gottes mir geben, damit sie zu Aufgaben werden? Welche Leidenschaft soll durch ihn zur Vollmacht werden? Welcher Glaube soll durch seine Salbung zum Segen in dieser Welt werden? Und dabei müssen wir nichts produzieren, sondern einfach sagen, komm, Heiliger Geist, und warten, was du tust, so wie Petrus das am Pfingsttag getan hat. Der Heilige Geist befreit uns, indem er uns erfüllt. Und er erfüllt uns mit dem, was er ist, mit Liebe. Wen habe ich vor Augen, wenn ich morgen vielleicht Bibel lese oder im Gespräch mit dem Kollegen bin oder mit der Familie? Wen habe ich vor Augen, wenn ich hier im Gottesdienst bin, in die Gemeinschaft gehe? Der Heilige Geist will die Wahrheit in unsere Herzen sprechen und uns mit Wahrheit leiten. Auch dann, wenn um uns herum so vieles so finster ist. Komm, Herr Geist, du bist hier willkommen. Das ist unser Gebet.